Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären, hallo. Hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und seine drei liebenswerten Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich bin Sprecher heute auch am 3.12.2021 für Sie, für das Team Großbären Inside. Und wir haben, so hoffen wir doch, spannende Themen für euch zurecht. Ja, gesprochen, geschnitten, geschrieben, wie auch immer. Es war eine politisch eher ruhige Woche. Wir hatten einen Ausschuss, aber im Nachgang der letzten Gemeindevertretersitzung gab es dann immer noch mal viel E-Mail-Verkehr. Es war ganz erstaunlich, wie dann einige die unterschiedliche Wahrnehmung haben über die unterschiedlichen Situationen, die wir hier jetzt bei uns in der Gemeinde haben. Nachdem die Gemeindevertretung, ich sag mal, ihr Programm dann versucht hat durchzuziehen, haben wir gewisse Dinge nicht geklappt. Durch die Medien ging ja schon alleine der Ärger um den sogenannten Top 13. Aber es ging natürlich auch noch um weitere Dinge, wie dass man mit der Tagesordnung nicht komplett durchgekommen ist. Ja, das passiert, das ist einfach so. Wenn gewisse Themen dann dazwischen fliegen, wo man vielleicht stärker diskutieren muss, dann dauern eben Sitzungen eben länger und dann kann passieren, dass die Sitzungen irgendwann abends abgebrochen werden müssen, weil man es einfach nicht schafft. Ich habe natürlich wieder Feedback bekommen, das war auch ganz spannend, weil wir sind durchaus, das Team von Großbären Inside, sehr positiv erwähnt worden. Das freut uns dann immer natürlich. Klar, es gibt auch Neider und Menschen, die ein Problem haben mit Öffentlichkeit. Das werden wir auch nicht verhindern können. Aber nichtsdestotrotz gab es einige Nachfragen zu dem Sportcampus, der entstehen soll. Und es gab natürlich auch einige Nachfragen zu anderen Problematiken, über die wir heute etwas eingehen werden. Ich bedanke mich jedenfalls für das Feedback. Es ist immer toll, jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterentwickelt, sollte auch gehört werden. Wir haben ein paar tolle Aktionen zurzeit, die uns als Gemeinschaft der Gemeinde Großbären schon auszeichnen. Also ich erwähne hier nur die Aktion Glück teilen oder ich erwähne die Impfaktion, die wir haben. Das alles zeichnet uns im Verhältnis zu anderen Gemeinden aus, dass wir unabhängig von der politischen Grundeinstellung durchaus im Hintergrund sehr stark zusammenarbeiten. Zumindest fast alle. Es gibt ein paar, die nehmen sich immer raus. Das ist leider so und das wird man wahrscheinlich auch nicht mehr verändern. Okay, also ich bedanke mich jedenfalls fürs Feedback, was wir bekommen haben. Ihr seid weiter aufgefordert, natürlich Vorschläge und Wünsche uns mit auf den Weg zu geben. Ihr seid weiter aufgefordert, den Podcast natürlich bei euren Freunden, Bekannten, Verwandten bekannter zu machen. Wir als Team freuen uns immer darüber, wenn ihr uns begeistert zuhört und das tun einige, weil das merken wir ja an den Reaktionen. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß und immer daran denken, auch die Adventszeit zeichnet sich nicht durch übermäßige Hast und Stress aus, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen, sondern sie soll eigentlich auch eine Zeit der Besinnlichkeit sein, dass man sich aufs Weihnachtsfest dann auch langsam vorbereiten kann. In diesem Sinne.
Viel Spaß beim Zuhören.
Glück teilen. Wir haben in Großbären in den letzten Jahren immer mal wieder eine Aktion gehabt, die nennt sich Glück teilen. Sie ist natürlich in der Weihnachtszeit besonders. Es haben aufgrund von Initiative verschiedener Organisationen, des Seniorenbeirats, des Bürgerschutz für lebendige Demokratie, aber auch der Behindertenbeauftragten, gab es jetzt eine Aktion, dass die im Endeffekt Geschenke gesammelt haben für Menschen, die vielleicht vom Glück nicht so verwöhnt sind. Es sind bei dieser Aktion über 300 Geschenke zusammengekommen, die jetzt zum Beispiel bereits an das DRK, die DRK-Wohnstätte Haus am Heidefeld für Menschen mit Behinderung. Dort wurden Weihnachtsgeschenke übergeben. Die Aktion ist in den letzten Jahren sehr erfolgreich und es ist toll zu sehen, wie die Spendenbereitschaft ist bei Menschen, die etwas haben, und dann natürlich auch toll zu sehen, welche Freude man den Menschen aufs Gesicht zaubert, wenn es dann ein kleines Dankeschön, ein kleines Weihnachtsgeschenk gibt und dergleichen mehr. Die haben relativ viel gesammelt. Es wird jetzt demnächst noch weitere Aktionen geben. Wie gesagt, alles unter dem Motto Glück teilen, dass man eben Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert und auch sagt, du bist wichtig, wir freuen uns, dass du da bist und wir sagen Dankeschön und auch an dich denkt der Weihnachtsmann. Das ist die Aktion und sie ist eigentlich, wie gesagt, ja nicht hoch genug zu bewerten. Wer daran teilhaben möchte, wendet sich bitte an die entsprechenden Organisationen. Es gibt auch Geldspenden. Es sind, glaube ich, wohl bei 400 bis 500 Euro lagen die Geldspenden. Es zeigt eigentlich auch, dass wir eine große Gemeinschaft in Großbären haben. Auch in diesem Jahr ist diese Aktion, wie gesagt, sehr erfolgreich und umso schöner ist es dann, wenn man dann die freudigen Gesichter sieht. Und wir hatten in dieser Woche einen Ausschuss für Bildung und Soziales. Da gab es jetzt nicht ganz so viele Themen, die gerade öffentlichkeitswirksam sind, aber es gab zwei interessante Punkte, die ich hier gerne noch etwas herausstellen möchte. Das erste war, dass wir uns verständigen haben über eine sogenannte Bearbeitung einer Zuwendungsrichtlinie. Wir haben diese Zuwendungsrichtlinie, machte bisher dato Folgendes: immer wenn ein Verein, eine Organisation eine besondere Planung hatte, eine besondere Veranstaltung plante, dann konnte man bei der Gemeinde Großbären einen Antrag stellen auf eine Zuwendung, also sprich eine Geldzuwendung. Das heißt, man musste dann abgeben, ja, das planen wir, das kostet, so und so viel ist unser Eigenanteil und wir hätten ganz gern so und so viel Geld. Die haben wir jetzt schon eine Weile am Wickel, weil wir eigentlich eins festgestellt haben, dass man schon auch die Vereine unterschiedlich fördern kann und dass wir vielleicht eine etwas andere Systematik dahinter legen. Es war zum Beispiel angedacht, die Systematik anhand der Mitgliederanzahl ein Stück anders zu steuern. Das heißt, größere Vereine hätten dann mehr Zuwendung bekommen als kleinere Vereine. Jetzt gab es dann sofort die Diskussion, ja, wieso fördern wir eigentlich dann nicht Kinder noch speziell? Ich habe dann irgendwann gesagt, naja, wenn du Kinder noch als Extragruppe reinnimmst, dann müsstest du eigentlich alle Extragruppen, die gesellschaftlich relevant sind oder die wir gesellschaftlich fördern wollen, also Senioren, Behinderte, Integration und dann eben auch Kinder, Jugendliche, wo man dann schon wieder abkam, dass man sagt, nee, auch jeder Erwachsene ist uns ja etwas wert. Das heißt, wenn, dann sollte man das schon vielleicht etwas so steuern, dass jeder dann da auch etwas abbekommt, weil wir merken ja immer wieder eins, dass wir für viele Zielgruppen durchaus im politischen Bereich etwas machen, aber die den größten Last der Steuerzahler tragen, und das ist nun mal die mittlere Gruppe der Arbeitnehmenden, Frauen und Männer in unserer Gesellschaft, auch die dürfen nicht den Eindruck bekommen, dass irgendwie sämtliche Förderung immer an denen vorbeigeht. Also lange Rede, kurzer Sinn, da sind wir jetzt gerade dran, weil da tauchte dann sofort natürlich die Frage auf, ja, wir müssen die Vereine unterschiedlich behandeln, nämlich denen, die Immobilien haben oder Immobilien nutzen und denen, die es nicht tun. Und das ist zunehmend schwierig, weil man sich dann erstmal wirklich einen Überblick verschaffen muss und die Zuwendungsrichtlinie eigentlich auch immer sehr projektbezogen war. Dann geht das nämlich eher Richtung Vereinsförderung und ich glaube, dass wir uns in diesem Bereich auch weiterentwickelt werden. Man hat das ein bisschen angefangen zu diskutieren. Wir werden die nächsten Male sicherlich noch weiter diskutieren und dann wird es irgendwann einen endgültigen Entwurf geben. Aber das vielleicht nur mal so als Vorrede. Was wir gemacht haben ist, wir haben Beratungen oder zwei Beratungen geführt über einerseits einen sogenannten Integrationsbeauftragten der Gemeinde Großbären und das andere war die Stelle eines Kinder- und Jugendbeauftragten der Gemeinde Großbären. Und da haben wir uns viel vorgenommen und haben erstmal gesammelt, was muss der eigentlich alles können. Wir fangen mal mit dem Integrationsbeauftragten an Und wenn man sich mal überlegt, die Grundgedanke war eigentlich, dass das jemand ehrenamtlich macht. Jetzt haben wir die ersten Sachen so gesammelt und anhand der Punkte, die wir gesammelt haben, tauchte dann sofort das Problem auf, dass natürlich es ja auf Kreis- und Landes- und Bundesebene jeweils Integrationsbeauftragte gibt mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und wenn wir jetzt in der Gemeinde sowas haben, dann dürfen wir diese Person nicht überfordern. Und genau danach sah es aus, weil wir haben Grundgedanke war dann eine Erarbeitung einer lokalen Integrationsstrategie und dergleichen mehr. Also es gibt da tolle Sachen. Aber wir haben dann in dem Ausschuss festgestellt, dass es eigentlich nicht mit der Begrifflichkeit passt, die wir in unserer Hauptsatzung haben. Also der politische Rahmen hat eigentlich vorgegeben, dass die sogenannten Beauftragten, die wir haben, das Recht wahrnehmen, sich an die Politik zu wenden und an jeden Ausschuss. Und wenn ihr Thema betroffen ist, dann können sie einen abweichenden Standpunkt schriftlich darlegen und können auch mitdiskutieren. Das ist völlig egal. Wir nennen bei uns in der Hauptsatzung 3 Beauftragte. Und wenn man ehrlich ist, passt das auch für den Seniorenbeirat und den Veranstaltungsbeirat. Aber die Beauftragten, das ist der Gleichstellungsbeauftragte, der Beauftragte, die Beauftragte für Menschen mit Behinderung und eben jetzt dann der sogenannte oder die sogenannte Integrationsbeauftragte. Unsere Hauptsatzung sagt eigentlich nur aus, ihr dürft euch wenn ihr Themenbereich betroffen ist durch Maßnahmen oder Beschlüsse, die im politischen Raum stattfinden, dann dürfen sie sich oder sollen sich auch ihre Zielgruppe, die sie haben, im Endeffekt gegenüber der Politik vertreten und dort auch ihre Wünsche und Erfahrungen natürlich mit einfließen lassen. Das ist eigentlich der Grundgedanke der Beauftragten. Jetzt haben wir, das ist ja leider manchmal so auch in der Politik, dass man, weil man Gutes möchte, mehrere Dinge zusammengetragen, die dann die Position eigentlich überfordern würde. Wir werden jetzt eins machen, wir werden jetzt gewisse Dinge straffen und verändern und dann wird man sehen, dass wir versuchen, jemanden zu finden, der diese Funktion als Integrationsbeauftragten übernimmt. Und wenn er dann das hat, dann lebt diese Stelle sicherlich auch mit dem Amtsinhaber. Das sehen wir ja bei den anderen Beauftragten, die wir schon haben, dass die sich natürlich dann über ihren eigentlichen Auftrag noch hinaus über Dinge kümmern. Und das wird dann auch so sein. Deswegen ist jetzt die Aufgabe dann eher zu gucken, wie können wir das so machen, dass wir nicht Leute mit einer Überforderung abschrecken oder mit einer Aufgabenmasse und Bedeutung dann versuchen abzuschrecken. Und diese gleiche Diskussion tauchte dann natürlich auf bei dem Beauftragten für Jugend, also für Kinder- und Jugendbeauftragte. Der hat auch vielfältige Aufgaben, wo man auch sagen muss, also das soll ja auch jemand sein, der es ehrenamtlich macht. Das Ziel dieses Beauftragten ist sicherlich die Beteiligungsmöglichkeiten, gerade von Kindern und Jugendlichen, stärker bei uns in der Gemeinde zu fördern. Jetzt werden sich vielleicht einige Ältere daran erinnern, wir hatten in der Gemeinde schon mal ein Jugendparlament, wir hatten einen Jugendrat in den Jugendclubs. Das Problem ist sicherlich, oder die Herausforderung ist hier, dass wir junge Menschen dafür begeistern müssen, dass sie sich politisch engagieren, weil das ist natürlich eine politische Stelle, weil man letztlich ja Entscheidungen der Gemeindevertretung, Maßnahmen der Gemeindevertretung oder auch in den Ausschüssen ja mit diskutieren soll und immer unter der Brille dann des Kinder- und Jugendbeauftragten. Aber auch hier steht in der Hauptsatzung drin, was der zu tun hat. Wir wollen ja eigentlich sogar einen Kinder- und Jugendbeirat gründen, aber die Herausforderung ist hier natürlich, dass wir sagen, diese Beiräte und auch die Beauftragten haben eine ähnliche Laufzeit wie der im politischen Bereich, also sprich, wir haben im Mai 19 unser Mandat bekommen und das gilt für 5 Jahre. Wenn wir jetzt beim Kinder- und Jugendbeirat Menschen haben wollen, die unter 18 Jahren sind, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben dürfen, dann muss man sich vorstellen, müssen wir Menschen finden, die so um die 13, 14 sind, damit sie dann die komplette Amtszeit zumindest aktiv sind. Also wir werden da zwangsläufig eine etwas höhere Fluktuation haben, aber erstmal müssen wir Menschen dafür begeistern, Kinder und Jugendliche dafür begeistern, dass sie sich auch über ihre ja, eigene Zielgruppe ein Stück weit dazu kommen, sich mit der Politik dann auszutauschen. Da ist die Aufgabe des Kinder- und Jugendbeauftragten und auch da werden wir jetzt sehen, dass wir das etwas abspecken und also die Anforderungsprofile etwas abspecken, so dass man da keinen abschreckt. Und dann werden wir mal schauen, ob wir da wahrscheinlich jemand uns suchen müssen. Also nicht nur ausschreiben und Hoffnung, dass da jemand antwortet, sondern ich glaube, dass wir wahrscheinlich zielgerichtet auf Menschen zugehen müssen und dann jemand da suchen müssen. Warum ist das jetzt so ein Thema? Naja, es ist ganz einfach. Der Landtag hat irgendwann die Kommunalverfassung dahingehend geändert, dass die Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen gestärkt werden sollen, was jetzt alle Gemeinden, ja, ich will nicht sagen unter Druck setzt, aber doch zumindest uns alle fordert, dass wir gerade in diesem Bereich aktiver werden. Also das waren die zwei wesentlichen Punkte. Man wird jetzt sehen, das ist jetzt alles noch in der Diskussionsphase. Da ist noch nichts wirklich spruchreif, aber man weiß zumindest schon mal politisch, in welche Richtung wir wollen. Und jetzt müssen wir diese Richtung, die wir da versuchen zu erreichen, dann auch mit Leben füllen. Und das wird in den nächsten Wochen, Monaten, ich hoffe nicht Jahren, aber das wird in nächster Zeit dann auch passieren.
Und Dirk, was hat dich in dieser Woche begeistert?
Ja, was hat mich in dieser Woche begeistert? Man kann sicherlich eins sagen, dass wir am letzten Samstag hatten wir die Impfaktion des Ärztehauses, also der Ärzte Dr. Schäfer, Dr. Lachmann und Säger, die im Gemeindesaal dort geimpft haben. Es sind weit über 500 Impfungen ja verimpft worden. Begeistert war das, mit welcher, also ich sag mal, Lockerheit die Leute dort angestanden haben. Die Schlange war relativ lang. Der Großberner Hockeyclub hat dazwischen Waffeln und Würstchen und ein paar Heißgetränke verteilt. Das war auch sehr schön. Die Feuerwehr hatte die Halle unten leergeräumt, dass die Leute dann nicht, zumindest für die Vorabgespräche, in der Kälte stehen mussten. Und das war wirklich stramm und gut organisiert. Und das ist begeisternd, wenn man so sieht, wie sich das inzwischen rumspricht. Was mich selber etwas erstaunt hat, man hat im Gemeindesaal 3 Impfstraßen eingerichtet, wie hoch dann doch der Anzahl der sogenannten Erstimpflinge war. Damit hätte ich nicht gedacht. Ich dachte mir, okay, die meisten werden sich sicherlich boostern. Das war auch so, aber die Anzahl der Erstimpflinge war schon toll. Also das heißt, dass einerseits der öffentliche Druck, aber andererseits sicherlich auch die vielen Aufrufe und die Bitten, sich dann doch impfen zu lassen, zumindest schon mal Wirkung zeigt. Und was Wirkung zeigt, ist, wenn wir Ärzte haben, die dann eben auch sagen, wir machen das. Und das zwingt die ja nicht, diese Organisation zu stemmen. Deswegen kann man das nur an dieser Stelle auch loben. Es ist toll, dass das so umgesetzt wird und dass so viele Leute sich dort engagieren und auch mitmachen. Deswegen Hut ab und weiter so. Vielleicht mal als kleine Anmerkung noch, die nächsten Samstage bis zum 18. wird diese Veranstaltung, wollte ich schon sagen, also die Impfaktion in Großbeeren immer im Gemeindesaal von 10 bis 12 wohl auch immer noch stattfinden. Das heißt, es sind sicherlich weit über 500 Dosen zu verteilen. Der Arzt Dr. Schäfer sagte schon, dass er sogar bis zu 1000 Leute verimpfen kann, wenn dann die Menschen auch kommen. Und es dauert auch gar nicht so lange. Lassen Sie sich bitte nicht abschrecken von einer etwas vielleicht längeren Schlange. Und für diesen kleinen Peaks kann man sicherlich auch mal einen Augenblick anstehen. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen da geboten werden. Es ist toll, dass das auf ehrenamtliches oder Engagement, was dahinter beruht, oder einfach Begeisterungsfähigkeit für eine Impfaktion. Nutzen Sie diese Möglichkeiten und lassen Sie sich bitte impfen.
Der Podcast ist kostenlos. Du kannst Episoden anhören, herunterladen oder abonnieren. Die Enttäuschung der Woche.
Tja, was hat mich in dieser Woche enttäuscht? Enttäuschend ist sicherlich, dass der Bürgermeister und die Leitungsebene der Verwaltung es nicht geschafft haben, uns eine Planung für das Jahr 2022 vorzulegen. Hierbei geht es vor allem um unsere eigenen Termine, weil wir können die logischerweise, wir können zwar unsere Wünsche äußern, aber letztlich muss ja eine Planung von Seiten des Bürgermeisters koordiniert werden für öffentliche Sitzungen, wann wer wie tagt und wie häufig etc. Also da hätte man jetzt irgendwie mal in eine Diskussion einsteigen müssen. Aber leider haben wir keine Terminvorschläge bekommen, sodass wir jetzt alle gar nicht wissen, wie wir im Januar, wann welche Ausschüsse wirklich stattfinden. Und das ist etwas für alle, die vielleicht aufgrund ihres Berufes auch gewisse Termine einfach besser planen müssen, einfach schwierig, wenn dann Termine kurzfristig einfliegen. Vielleicht ist es auch gewollt, weiß ich nicht. Letztlich ist es so, dass es sich im Regelfall gehört, im Oktober spätestens eigentlich über einen Plan zu sprechen. Wir haben jetzt Anfang Dezember und deswegen ist das etwas, ja, enttäuschend.
Und Dirk, was hat dich in dieser Woche geärgert?
Und natürlich gab es auch in dieser Woche etwas, was ja einem die, ich sag mal, die Ärgerfalten auf die Stirn zaubert, weil es gewisse Dinge gibt, die einfach nicht sein können. Also was sicherlich nicht sein kann, ist, dass wir immer mehr Müllentsorgung, wilde Müllentsorgung in unserer Gemeinde haben. Es ist mir sehr wohl bewusst, dass wir das nur als staatliche Stellen bedingt verhindern können. Aber die Dreistigkeit dieser Müllentsorgung ist zunehmend. Und das ist etwas, was, wie gesagt, mich ärgert ohne Ende. Wir haben jetzt gerade bei uns in Diedersdorf am alten Stellwerk auf einmal eine ganze Warenladung von Essensresten und ich sag mal, Küchenabfällen. Und zwar keine Wagenladung im Sinne eines PKWs, sondern eines LKWs. Direkt fein säuberlich dort einfach hingelegt. Und das ist etwas, wo ich sage, das geht gar nicht. Das Schlimme ist, man meldet das und dann dauert es natürlich immer eine Weile, bis dann die betreffenden Stellen, in dem Augenblick ist es die Bahn, dann dafür sorgt, dass das entsorgt wird. Ärgerlich ist es deswegen, weil es ja nicht nur normaler Müll ist, sondern in dem Augenblick, wo da Essensreste mit drin sind, locken sie natürlich auch vielleicht Tiere an, die sie dort nicht haben wollen. Also ich denke, es ist ja kein Reh, was so über die vereinzelte Lichtung springt und dann da zufällig was zu essen findet, dann ist das ja wie eine Fütterung. Nein, sondern es ist eher davon auszugehen, dass da auf einmal natürlich dann, wie gesagt, sowas wie Ratten sich dort aufhalten werden, weil die suchen solche Sachen und sie finden dort jetzt ausreichend. Es ist umso ärgerlicher, dass natürlich auch uns als Gemeinde die Möglichkeit fehlt, kurzfristig sowas zu beseitigen. Das ist jetzt gar kein Vorwurf, sondern im Gegenteil. Das ist sicherlich normal, weil du über diese Menge kann man ja nur zweifeln an der Intelligenz des Einzelnen, wer da diesen Müll entsorgt. Und das ist eben, in den letzten Jahren hat das zugenommen, was ich nicht verstehe, weil also die Müllentsorgung und die Abfallresthöfe, die wir ja haben, die sind ja gar nicht so weit. Und da kann man da hinfahren, kann man es abgeben. Aber das wird dann gespart wahrscheinlich und es wird da hingeschmissen. Es ist sogar, da es Küchenabfälle sind, wahrscheinlich sogar nachvollziehbar, woher die kommen. Und das Problem ist nur, sagen Sie es bei der Polizei an, gucken die sich das an, nicken nett und das war's. Das ist das Ärgerliche, dass es im Regelfall kaum verfolgt wird. Aber es fehlen mir da eigentlich manchmal auch die Worte, wie soll man eigentlich damit umgehen, wenn man versucht, das hier so einfach im Wald oder am Straßenrand seinen eigenen Müll zu entsorgen. Shame on you. Ein Leben für den Judosport. Ich muss zu meiner Schande gestehen, mir ist vor kurzem ein Jubiläum durchgerutscht, ein Jubiläum eines Großberners, der sein Leben für den Judosport ja nicht geopfert hat, weil er lebt ja noch, sondern auch weiterhin, ich sag mal, sich da mit Begeisterung und Inbrunst und Engagement für diese Sportart in Großbären und in der Umgebung von uns aktiv ist. Über wen spreche ich? Am Mai 2021 gab es ein besonderes Datum, nämlich Marco Beischmidt, vielen bekannt aufgrund seiner Tätigkeit als Trainer beim Judo-Club Großbären, hat sein 50-jähriges Judo-Jubiläum. Das heißt, seit 50 Jahren ist er auf der Matte aktiv, weil er im Alter von 5 Jahren in Berlin, wenn Sie so wollen, seine Judo-Laufbahn gestartet hat. Also er betreibt seit 50 Jahren die Sportart und er ist nicht nur Trainer in Großbären, er ist auch sogenannter Graduierungsverantwortlicher der Kreisunion. Und er ist eben weit über die Kreisgrenzen bekannt. Er war lange Jahre in Berlin aktiv. Und wer ihn kennt, weiß, da spürt man sofort, wie er für den Judo-Sport brennt. Seit 1971 betreibt er die Sportart mit Leib und Seele. Er hat eine sehr kompetente, motivierende, ehrgeizige, ehrliche Art, nicht nur seine eigenen Erfolge betreffend, sondern natürlich auch viele andere Sportler und Schützlinge von ihm zur Höchstleistung zu treiben. Er hat am 4. Mai dann eben dieses besondere Datum gehabt, dass er seit 50 Jahren aktiv ist. Er ist selber 55 Jahre, ist also im Alter von 5 Jahren mit dieser Sportart gestartet. Am Anfang ist das sicherlich immer etwas mit dem kindlichen Ehrgeiz, trainiert gerne viel, hat dann auch sportliche Erfolge. Er ist Berliner und norddeutscher Meister, internationale Plätze bei sogenannten European Cups, davon den letzten mit 28 in Hannover als internationaler deutscher Meister. Er kämpfte 10 Jahre in der Bundesliga, besonders daran, er verlor keinen einzigen Kampf. Schon während der Zeit, in der er selber noch aktiv war, hat er aber bereits schon als Trainer gearbeitet. Er arbeitet seit fast 40 Jahren als Trainer. Sicherlich bleiben dann auch gesundheitliche Rückschläge nicht aus, aber nichtsdestotrotz, er war 12 Jahre lang in Berlin, hat er die zentrale Braungurtprüfung durchgeführt. Er ist mehrfach geehrt worden und er hat jetzt also die Judo-Freunde unter den Zuhörern werden das wissen, er hat den 5. Dan erreicht. Und er hat dann vor 6 Jahren die Prüfungsleitung der Kreiskommission 3 übernommen und ist nicht nur in seinem Heimatort, also Großbären, bekannt, sondern auch, er ist, wie gesagt, über die Landesgrenzen inzwischen sogar bekannt. Der Präsident des Deutschen Judo-Bundes würdigte sein Engagement mit einer besonderen Auszeichnung. Nichtsdestotrotz ist sein Name eng verbunden mit den Erfolgen der Judo-Kämpfer aus und in Großbären und deswegen muss man das auch entsprechend ehren. Zumindest glaube ich das so. Marco, wenn du das hörst, ich auf die nächsten 50 kann man ja immer nur sagen, bleib gesund, das ist das Wichtigste und habe weiter viel Spaß an deiner wichtigen Tätigkeit, auch in und für Großbären. Dankeschön. Sportförderung, der schwierige Weg zur Förderung von Sportvereinen. Die Gemeinde Großbären hat jetzt nicht mehr so viel Flächen, aber sie hat eben noch Flächen und sie möchte diese Flächen auch weiterentwickeln. Das haben wir in den letzten Jahren immer erlebt, dass gerade unsere Sportvereine natürlich gesagt haben, ja, wir brauchen weitere Sportflächen und das stimmt. Und gleichzeitig weiß die Gemeinde selber, dass sie natürlich auch noch eigene Flächen weiterentwickeln muss. Wir wissen, dass wir irgendwann sicherlich eine weitere Kita brauchen, einen weiteren Hort, eine weitere Schule. Das alles sind Dinge, die sind zum jetzigen Zeitpunkt schon bekannt. Und es gab jetzt, es gibt eine große Fläche an der Wasserskianlage, die kann man beplanen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch verschiedene Wünsche. Und die Sportvereine sind mit ihrer Planung sehr weit, haben verschiedene Konzepte erarbeitet und diese Konzepte vorgestellt. Und das werden die ja nicht aus Eigenmitteln machen, sondern letztlich macht man das, weil man davon zusätzlich Fördermittel bekommt. Diese Fördermittel kommen im Regelfall auch über die Landessport- und Kreissportbünde dann zu den Vereinen und wir sprechen eben über eine Fördersumme von 300.000 Euro pro Verein und es haben jetzt 3 Vereine, das ist der Hockey-Club, das ist der Judo-Club und der Budokan, die haben jetzt einen Antrag gestellt auf eine Förderung. Diese Förderung heißt immer so, dass man Fördermittel kriegt, wenn gleichzeitig die Gemeinde, die Kommune immer auch noch Geld dazu gibt. Das heißt, das Geld wird erst fällig, auch für die Kommune wird es erst fällig, wenn dann ein Fördermittelbescheid da ist. Und so möchte man eben das verankern. Das führte jetzt zu relativ großen Diskussionen im Nachgang, weil man schon merkte, dass es natürlich auch Menschen gibt, die dieses Projekt nicht unbedingt fördern wollen oder eher verhindern. Das ist wahrscheinlich leider so. Und man hat immer darauf hingewiesen, ja, wir haben noch gar kein Baurecht, wir haben noch keine Planung, wir haben noch keine Bedarfe ermittelt und dergleichen mehr. Ja, das haben wir aber allerdings, muss man sagen, weder für die Kita noch für die Schule noch für den Hort auch getan. Gleichzeitig sind wir uns aber einig darüber, dass man wahrscheinlich das auch einplanen muss. Und sicherlich sind es pflichtige Aufgaben, prioritiv, aber die Sportförderung, auch die Sportstätten ist genauso eine pflichtige Aufgabe. Jedenfalls die Sportstätten zu erhalten. Und ob wir eine neue Schule bauen und brauchen, das werden wir dann sicherlich erst nochmal bewerten müssen. Und ich für meine Person kann sagen, ich glaube daran, dass wir eine neue Schule brauchen. Ich glaube, dass wir eine Kita brauchen. Ich glaube, dass wir einen Hort brauchen. Was ich glaube, was ein Problem ist, dass wir grundsätzlich immer mehr lösungsorientiert diskutieren sollten und nicht problemorientiert. Weil man sagt uns immer, warum was nicht geht. Man sagt nicht, warum was geht oder wie es geht, sondern man sagt, warum was nicht geht. Insbesondere unser Bürgermeister hat sich zurzeit dagegen positioniert. Jetzt müssen wir abwarten. Er hat den Beschluss, den die Mehrheit der Gemeindevertretung geschlossen hat, beanstandet. Das heißt, er wird auf der nächsten Sitzung erneut zur Abstimmung stehen. Namentlich muss dann jeder Gemeindevertreter Position beziehen, ob er für eine Weiterentwicklung im sportlichen Bereich ist, die wir die letzten Jahre, wenn man mal ehrlich ist, vernachlässigt haben. Und oder ob er eben sagt, nee, wir sind noch nicht so weit. Das ist eine Entscheidung, die werden wir dann sicherlich Mitte Dezember erfahren. Aber es ist schon erstaunlich, wie dann solche Dinge auch erstmal in den Medien, ja, ich sage mal, auch teilweise lanciert werden. Und das ist einfach schade drum, weil man schon manchmal den Eindruck hat, dass hier gute Projekte zum Wohle der Gemeinde vielleicht sogar kaputt gemacht werden sollen. Manche Nachrichten überraschen im Nachgang. Im Nachgang der letzten Gemeindevertretersitzung haben wir eine E-Mail bekommen von der Kämmerin, die bemängelt, dass wir Mitarbeiter nicht einstellen konnten, die für ihre Arbeit notwendig sind. Jetzt muss man dazu sagen, dass das ja keine bewusste Ablehnung war, sondern de facto ist die Gemeindevertretung mit ihrer Tagesordnung nicht fertig geworden. Und dann mussten wir um 22 Uhr die Sitzung abbrechen und sie wird dann als Fortsetzungssitzung vor der nächsten Sitzung wahrscheinlich stattfinden. Fakt ist ganz einfach, dass es immer ärgerlich ist, wenn Sie die Tagesordnung, die Sie eigentlich abarbeiten wollen, dann sicherlich nicht schaffen. Da muss man dann auch immer hinterfragen, welche wichtigen Themen waren denn vorher so drauf. Und eins davon ist sicherlich, dass man sagen muss, dass nach der letzten Sitzung es ja immer noch mal Diskussionen gab um diesen ominösen Tagesordnungspunkt Top 13, aber natürlich auch um eine mögliche Nichteinstellung. Fakt ist ganz einfach, dass wir in der Kämmerei sicherlich eine Menge Arbeit vor der Brust haben, aber wir haben natürlich auch die Personalstellen schon eine Weile im Haushalt verankert. Also man konnte dann hätte man die jetzt auch schon vorher mal besetzen können, hätte man es gewollt, aber es hat jetzt eben nicht sollen sein. Und jetzt verschiebt sich wahrscheinlich die Einstellung von Mitarbeitern eben um einen halben Monat, weil die Gemeindevertretung letztlich ja über die Einstellung von Mitarbeitern mit zu entscheiden hat, beziehungsweise der Bürgermeister schlägt per Beschlussvorlage vor und die Gemeindevertretung kann dies bestätigen oder eben verneinen. Fakt ist, dass die Herausforderungen, die alle Gemeinden haben, groß sind, gerade was so den finanziellen Bereich angeht. Die sind jetzt bei uns in Großbären noch mal größer, weil wir ja immer noch nicht die 2011er Eröffnungsbilanz noch nicht haben, geschweige denn einen Jahresabschluss 2011. Und es fehlen also inzwischen dann weit über 10 Jahresabschlüsse. Warum sind Jahresabschlüsse wichtig? Naja, weil erst da dann festgelegt wird, wie viel Geld noch wirklich in eine mögliche Rücklage gehen und wie viel nicht. Und da wir die letzten Jahre immer, ich sage mal, großzügig gewisse Baumaßnahmen eingeplant haben, die dann nicht passiert sind, Da ist es dann einfach so, dass man dann irgendwann, stellen sie das immer wieder neu ein und sie übertragen die Mittel nicht und irgendwann bauen sie dadurch Haushaltsreste auf. Und dieser Haushaltsrest ist Geld, Geld, was man dann ja auch verwenden kann. Und genau da ist das Problem, ohne Jahresabschluss kann man dieses Geld eben nicht verwenden. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel geben. Wenn wir vor 5 Jahren als Beispiel die Ostdorfer Straße eingestellt haben, dann haben wir die mit 5 Millionen eingestellt. Dagegen war dann meistens gebucht ein Fördermittelbescheid von 4,2 Millionen. Das heißt, 800.000 bis 1 Million hätte die Gemeinde aus Eigenmitteln genommen, um diese Baumaßnahme irgendwie dann mal umzusetzen. So, vor 5 Jahren, Sie sehen selber, wenn Sie über die Ostdorfer Straße fahren, ist nichts passiert. Ja, genau. Das heißt, wenn wir den Jahresabschluss dann, das wäre dann der 16er Abschluss, dann steht im 16er Jahresabschluss gegebenenfalls 1 Million plus. Weil die Baumaßnahme nicht beendet wurde, wir sonst alle Planstellen einigermaßen erfüllt haben, da steht dann vielleicht 1 Million plus. Da geht dann noch die Abschreibung runter, aber danach ist das, was übrig ist, geht in die Rücklagen. Und diese Rücklagen kann man dann für andere Bauprojekte oder für irgendwelche Dinge, die man sich vielleicht erfüllen will, wenn gerade in haushaltsdünnen Zeiten mal nutzen. Das ist das Ärgerliche, was wir im politischen Raum erleben, dass wir eben nicht so weit sind, dass wir unsere Jahresabschlüsse so im Griff haben, dass man sagen kann, wir können von Haushaltsresten in irgendeiner Art und Weise uns irgendwas Schönes leisten, was wir uns vielleicht sonst nicht leisten können. Gleichzeitig haben wir die Herausforderung, dass sicherlich auch nochmal durch die Grundsteuerreform, die irgendwann kommen wird, dann haben wir sicherlich die Umsatzsteuerreform, die auch die Gemeinden und die Städte und Gemeinden etwas fordert. Das ist alles, sicherlich kommt das alles und ist sicherlich auch problematisch. Allerdings ist es immer ganz interessant, dass man uns für die, das eigene Versagen und das Versagen der Vergangenheit, dann die Gemeindevertretung versucht, ein schlechtes Gewissen zu machen. Und da kann ich nur sagen, nee, das funktioniert so nicht, weil Stellen sind da, Geld ist da. Wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist dann nur mangelnde Umsetzung. Nichts anderes. Also wird man sich jetzt hoffentlich bemühen, dass wir diese Stellen irgendwann haben, damit dann die Gemeinde auch wirklich ihr, ihre rechtliche Vorgabe nämlich auch erfüllt. Und die rechtliche Vorgabe ist, Haushalt sollte zu Beginn eines Haushaltsjahres vorhanden sein. Das heißt, im Dezember sollte man einen neuen Haushalt beschließen für das darauffolgende Jahr. Und ein Jahresabschluss sollte ein halbes Jahr nach Ende des Jahres vorhanden sein. Wie gesagt, wir sind bei uns. Sprechen wir jetzt noch über den Nachtragshaushalt 2021 und noch nicht über den Haushalt 2022. Und wir sprechen jetzt seit über 10 Jahren über eine Eröffnungsbilanz und den Jahresabschluss der einzelnen Jahre, die da kommen müssen. Und das ist dann alles schon Vergangenheitsbewältigung, die da kommen. Aber das ist ärgerlich, dass wir es in den letzten Jahren nicht hinbekommen haben, hier uns als Gemeinde so aufzustellen, dass wir auch die pflichtigen Aufgaben dann auch erfüllen können. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Großbären Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr euch gerne an unser Team wenden. Wenn nicht persönlich, dann auch gerne per Mail unter info@großbäreninsight.de. Ich selber als Sprecher bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr genießt die Woche ein wenig. Ich weiß, es gibt keine Weihnachtsmärkte, kaum Weihnachtsfeiern. Genießt trotzdem noch schön die Adventszeit. Bleibt vor allem gesund und haltet euch von jeder Art von Virus fern. Es grüßt euch Dirk Steinhausen.